Brigitte, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Das haben wir noch nie gemacht, aber gerade weil wir so ein gutes Zeugnis gehört haben zum Thema Rücken. Brigitte hat vorhin gerade gesagt, sie hat einen Bandscheibenvorfall, sie muss diese Woche zum Krankenhaus. Und ich denke, dass wir für dich beten und dass wir Gott darum bitten, dass er den kranken Rücken wieder gerade rückt. Ich bitte euch als Gemeinde aufzustehen. Es wäre schön, wenn vielleicht zwei oder drei in Jesu Namen für uns und mit uns für Brigitte beten. Jesus, wir sagen dir Dank für die Weisheit der Ärzte. Wir sagen dir Dank, Herr, für all das Gute, was wir auch in Krankenhäusern und bei Ärzten erfahren. Aber du bist unser Arzt. Du hast uns erschaffen, du hast uns gemacht. Du hast alles uns gegeben, was wir sind, unsere Gesundheit und Arme und Beine und Kopf und Rücken und all diese Dinge. Hab Dank, dass wir sie aus deiner Hand haben nehmen dürfen. Darum bitten wir dich, dass du jetzt auf Brigitte deine heilende Hand legst. Wir bekennen dich als unseren Arzt, wir bekennen dich als unseren Schöpfer und wir sagen dir Dank dafür, dass du derjenige bist, der uns kennt und weiß um unsere Schmerzen. Wir bitten dich, dass du jetzt deine Hand auf den Rücken von Brigitte legst und dass dein Heiliger Geist sie durchflutet und an die Stellen geht, wo die Bandscheiben vor- oder zurückgerückt sind oder Dinge nicht in Ordnung sind, die Knorpel, die Knochen, Herr, die Nerven vielleicht eingeklemmt. Herr Jesus, wir legen das in deine Hände und bitten dich, dass du Heilung schenkst. So segnen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir müssen keine Angst haben, dass jeder, der mir irgendwas anvertraut, plötzlich hier nach vorne kommt oder kommen muss. Das sicherlich nicht. Aber gerade bei so einem Zeugnis, was wir gehört haben, dass während des Gottesdienstes einfach Dinge geschehen, das wünschen wir uns, dass wir kein großes Aufhebens darüber machen oder machen müssen, aber dass wir Gott vertrauen, dass er uns anrührt und dass er uns seinen Segen schenkt. Denn wir bekennen, dass Jesus ein lebendiger Herr ist. Und dass er an uns handelt, manchmal auch ohne, dass wir verstehen, warum und wieso und wie das funktioniert. Das müssen wir auch gar nicht verstehen, denn er ist ja der Herr. Eine ganze Themenreihe zum Thema Dankbarkeit. Man hat letztes Jahr zur Erntedank diese Themenreihe oder sagen wir das Jahr der Dankbarkeit ausgerufen und jetzt ist Erntedank auch schon vorbei und wir haben einfach gedacht, wir schauen, dass wir in diesem Thema ein wenig von dem wahrnehmen, was Gott an uns handeln möchte und passieren soll. Wir haben dieses Büchlein, ihr habt die Flyer gerade auch auf dem Beamer gesehen. Das ist eine Möglichkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben 6 Themen gehabt, ihr habt sie gerade gesehen. Und auch diese Flyer, nicht jeder möchte sich dieses Buch kaufen, aber vielleicht doch die Möglichkeit sich nehmen, ein wenig mit diesem Thema nachzuarbeiten, vielleicht auch in den Hauskreisen mit nach Hause zu nehmen, da mal durchzulesen und nochmal zu gucken. Und wenn es darum geht, wenn es in meinem Leben schwierige Zeiten gibt, wo kann ich etwas entdecken, das mir Grund zur Dankbarkeit gibt? Also das sind ja Dinge, wo man sich persönlich und selber mal hinsetzen muss und sagen muss, wo, an welcher Stelle gibt es vielleicht in dem, was ich vielleicht gerade an Irritationen und Schwierigkeiten und was auch immer erlebe, Situationen, wo ich sagen kann, ja, da ist mir Gott trotzdem begegnet. Schmerzen sind so eine Situation. Gerade wenn man merkt, dass besondere Dinge passieren oder ein Unfall passiert ist oder was auch immer. Aber vielleicht gibt es in solchen Situationen Sachen, wo man sagt, da ist mir trotzdem die Hand Gottes segnend und bewahrend zur Seite gewesen. Und das einfach mal wahrzunehmen, ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Eine Herausforderung. Ja, Herausforderungen sind eine ganze Reihe von Themen, sicherlich. Herausforderung, man hört ja so eine Predigt oder alleine, dass man vielleicht in einen Gottesdienst geht und sich unter so eine Predigt setzt, das ist ja schon eine Herausforderung. Man hört immer gerne für andere natürlich und es fällt mir und uns immer das auf, was bei anderen nicht stimmt. Und gut, dass er diese Predigt endlich mal hört und er ist auch im Gott und das tut ihm aber richtig gut. Also man hört Predigten immer auch für andere und gerade auch für andere. Aber die Herausforderung ist natürlich, dass man das für sich selber hört. Gott redet ja nicht nur zu deinem Nachbarn, sondern du hast ja mindestens zwei Ohren. Und das bist du selber. Sich also auf so eine Reise zu begeben mit diesem Thema Dankbarkeit, das hat auch und soll natürlich auch etwas mit mir selber zu tun haben. An sich zu arbeiten, also nicht nur zu sagen, ha, gut, dass er diese Predigt mal hört oder sie diese Predigt endlich mal hört, sondern für sich selber und Veränderungen. Veränderungen geschehen natürlich an allererster Stelle in dem Moment, wo ich an mir arbeite und wo ich mich auf diesen Weg begebe und wo ich vielleicht mich mal aufmache und sage, du, sag du mir doch mal die Stellen, wo ich ein Raubautz bin und wo ich eigentlich eine Gefahr für alle um mich herum bin, wenn ich mal ärgerlich werde oder explodiere oder was auch immer und nicht unbedingt das Thema Dankbarkeit an diesem Morgen oder an dem Abend oder was auch immer und wann es auch immer passiert dann ist. Das ist eine Herausforderung. Und sich hier im weißen Kleid hinzustellen, ist eine Herausforderung. Sich hier im schwarzen Kleid hinzustellen, sicherlich auch. Nicht, trägst du das immer? Nein, das trage ich nicht immer. Das mit dem Glauben ist immer so eine Sache. Mir hat jemand gesagt von meinen Freunden, hör doch endlich auf mit diesem frommen Zeug, ich kann das nicht mehr hören. Ein anderer hat gesagt, kommst du denn in deinem Leben gar nicht mehr klar, dass du jetzt in die Kirche rennen musst? Das wusste ich gar nicht. Ein anderer hat gesagt, Helmut, du bist doch sonst so ein intelligenter Kerl. Und der Nachsatz spricht lauter als das, was man vorneweg gesagt hat, nicht? So dumm kann man doch nur sein, wenn man nicht. Sich jetzt hier hinzustellen, zu sagen, ich will diesen Weg mit Jesus gehen, ich will ganz bewusst und in aller Öffentlichkeit diesen Weg gehen, das ist eine Herausforderung. Kommst du denn gar nicht mit deinem Leben klar, Petra? So schlecht ist es um dich schon bestellt. Natürlich, Taufe ist ein gewisser Abschluss, das ist ein Lebensabschnitt, wo man vorher erste Schritte mit Jesus gegangen ist, wo man angefangen hat, mal nachzudenken, ja, soll es denn wirklich möglich sein, unsichtbarer Gott, wie soll ich mir denn das vorstellen? Kann denn das sein, Urknall und hin und her und all diese Gedanken, wo man sagt, ja und nein und irgendwie. Man fragt vielleicht Leute und sagt immer, wie siehst du denn das, was für Erfahrungen hast du denn mit Gott gemacht, gibt es sowas überhaupt, kannst du dir das vorstellen, wie denkst du darüber? Und irgendwann ist diese Frage, wo man nicht hopp oder top. Ja, nein. Nicht? Man kann nicht in dieser Unsicherheit leben. Irgendwann muss man sich entscheiden. Und Taufe ist so ein Moment, wo man sich dann entschieden hat und wo man das öffentlich macht. Und dann hört natürlich dieser Teil des unheimlichen Christseins auf, oder des heimlichen Christseins, es wird zum unheimlichen Christsein. Das heißt also, jetzt werde ich von meinen Leuten auch festgenagelt. Du hast doch gesagt, willst Christ sein. Und dann sagst du, tust du, machst du das. Kann doch nicht sein. Nicht? Oder wenn bei mir als Pastor natürlich Leute an der Tür klingeln, nicht, sie sind doch Pastor, sie müssen doch. Nicht? Was ich alles so muss, da ist das Ende von weg. Wenn man plötzlich öffentlich Christ ist und dann auch sagt, ja, ich stehe zu meinem Glauben, haha, du musst jetzt. Nicht? Ich bin kein Christ, nie gewesen, will ich gar, glaube ich sowieso, ich höre zwar zur Kirche, aber Glauben, das bitte, aber sie, da, nicht? Du bist doch jetzt getauft. Also das heißt, das ist eine Herausforderung, ganz bewusst sich dazu zu stellen und zu sagen, ja, ich lass mich jetzt festnageln, ich will das als Bekenntnis sagen. Und im Griechischen heißt bekennen, bezeugen, martyrein. Und wir hören so ein wenig die Geschichte der alten Christenheit heraus. Zu Jesus zu stehen, hat mit diesem Wort zu tun. Und das ist nicht, weil die Christen sich das gerne wünschen, sondern das ist etwas, wo wir anecken, wo wir sagen, nein, das mache ich nicht mit, du Spielverderber. Das machen doch alle, ich nicht. Aber da ist doch nichts dabei, einmal, nicht? Also all diese Dinge, nein, ich möchte das nicht, lass das. Und so wie der eine sagt, Helmut, hör endlich auf mit diesem frommen Kram, stehe ich dazu und sage, nein, diesen Weg, auch wenn das alle machen, ich nicht. Nicht? Lebendige Fische schwimmen immer gegen den Strom und nicht mit dem Strom. Also es kann ja kein Argument sein, das machen alle. Ja, wenn sie alle tot sind, okay. Nicht? Also das ist meine Entscheidung, ich gehe diesen Weg, ja natürlich. Also eine Herausforderung. Aber das ist nicht unbedingt mit diesem Thema nur verbunden. Eine Herausforderung zum Thema Dank. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die Predigt vor ein paar Wochen. Es gibt diese Situation, nicht, dass wir Flaschen sind, sondern dass so ein Dorn in unser Leben hineinkommt. Und ich habe diese Flasche angestochen, und nicht diese, die ist ja noch heil, sondern die andere, und die ist schon längst wieder abgegeben und so. Aber das ist ja doch die Realität, auch beim Thema Dankbarkeit und auch mit dem Thema Taufe verbunden. Glaube und das Leben mit dem Glauben und mit Gott heißt ja nicht, dass diese Dorne in meinem Leben plötzlich abgeschafft sind. Es gibt diese Anfechtung und die stechen von hinten, von vorne, von oben, von unten in mein Leben hinein. Es ist diese Situation. Christsein heißt nicht, dass man jetzt 10 Zentimeter über dem Boden schwebt und nichts ficht mich an und nichts macht mir Probleme. Ganz im Gegenteil. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man sich erst recht entschieden hat, Christ zu sein, dann ist es tatsächlich erst recht schwierig, klar zu bleiben, klare Sache zu machen. Nein zu sagen zu bestimmten Dingen und diese Sachen von der Seite auch auszuhalten, natürlich, sicherlich. Aber manches Mal sind diese Dorne sehr realistisch und sehr real und es entstehen Herausforderungen. Und dann ist die Frage, nicht, dass man dankbar ist für solche Situationen, sondern Herr, warum lässt du das zu? Herr, warum lässt du das zu? Du hast doch versprochen, auf mein Leben aufzupassen. Du hast doch versprochen, deine Hand über mir zu halten. Und dann kommt irgend so ein Dorn und sticht in mein Leben hinein. Und das ist dann eine Herausforderung. Herr, warum? Warum passiert das? Wenn ein lieber Mensch stirbt, wenn ein Unfall passiert, wenn ich meinen Arbeitsplatz loswerde, für den ich so lange gebetet habe, oder was auch immer da geschieht, oder wenn Krankheit passieren, wenn Krankheiten passieren. Leben mit Gott heißt nicht, dass man keine Anfechtungen hat. Scheitern und Sorgen sind in unserem Leben inbegriffen, auch als Christ. Auch als Christ. Damit muss man erst einmal umgehen lernen. Dankbarkeit trotz Herausforderungen. Alles das, was dann hochkommt an Fragen oder auch an Emotionen, da wo Wut entsteht, wo ich enttäuscht bin von Gott oder von Christen. Wie oft haben mir Menschen gesagt, ich bin so von Kirche oder Christen oder Pastoren oder Priestern oder was auch immer enttäuscht. Die hätten dies oder jenes tun, machen, sagen sollen, aber sie haben es nicht. Und deswegen bin ich da oder da reingeraten oder was auch immer nicht. Und irgendwo sind ganz tiefe Enttäuschungen an so einer Stelle und in so einer Stelle. Und man kann es nicht mit einem Lächeln verdrängen. Glaube ist nicht die Möglichkeit, die beste, schönste Möglichkeit, mit solchen Dingen umzugehen, weil man es verdrängt, weil man jetzt plötzlich wie mit irgendeiner Droge plötzlich mit Glauben gefüllt ist und nur noch lächelnd vor sich hinlebt. Das ist es nicht. Das hat mit Glauben nichts und gar nichts zu tun. Wäre Glaube diese beste Möglichkeit der Verdrängung, dann wäre das Friede, Freude, Eierkuchen oder was auch immer und realitätsfremd. Christ, ein Christ wird daran erkannt, wie er mit solchen Situationen umgeht. Nicht, dass er solche Situationen nicht hat, Schmerzen und Rückenprobleme oder was auch immer, sondern wie er damit umgeht. Christen werden nicht daran erkannt, dass sie immer 10.000 Euro mehr haben, keine Schmerzen, nie zum Krankenhaus und all diese Dinge. Nein, natürlich, das hat mit Christsein nichts zu tun. Das denken wir vielleicht. Nicht? Wenn du mit dem allmächtigen Gott unterwegs bist, dann muss ja bei dir alles irgendwie allmächtig werden. Das ist ja nicht so. Sondern die Frage, wie wir damit umgehen, sind die Maßstäbe Gottes für mich Wirklichkeit, sein Wille, er ist mein König? Nicht die Mathematik bei Gott, Fünfe und Gerade sein lassen, nicht all diese Dinge ist out. Christian erkennt man daran, wie man mit solchen Dingen umgeht. Verdrängung ist es nicht. Im 1. Thessalonicher, eine dieser Predigten, wir haben miteinander uns das angeschaut, nicht, dass wir für alle Dinge dankbar sein sollen, sondern in allen Dingen. Denn er trägt mich in all diesen Situationen hindurch. Und deswegen hatten wir uns im Psalm 103 dann angeschaut, diesen Satz, vergiss nicht zu danken und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Beides gehört zusammen. Das kann man manchmal erst dann tun, wenn man durch solche Situationen hindurch ist, natürlich. Wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat und gespürt hat, dass Gott mich hindurchträgt. Aber wie geht man denn als Christ, als Mensch im Angesicht Gottes mit solchen Herausforderungen um, mit Situationen, wo so ein Dorn in mein Leben hineinstößt und das Wasser des Lebens aus mir rausplätschert und herausfließt? Ich möchte mit euch einen Text lesen, Psalm 5. Herr, lass mich ein offenes Ohr bei dir finden, höre doch, wie ich seufze. Meine Hilfeschreie sollen zu dir durchdringen, mein König und mein Gott, denn allein zu dir bete ich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Wer verblendet ist vom Stolz, darf dir nicht unter die Augen treten. Menschen, die Unheil anrichten, erträgst du nicht. Ich aber darf zu deinem Hause kommen, weil du mir deine reiche Gnade schenkst. Ich darf mich niederwerfen vor deinem Heiligtum und dich in Ehrfurcht anbeten. Herr, erweise mir deine Treue, leite mich auf dem richtigen Weg, tu es um meinen Feinden zum Trotz. Bahne mir den Weg, den du mich führen willst. Aus dem Munde dieser Menschen kommt doch kein verlässliches Wort. Ihr Herz ist voller Bosheit, ihr Rachen gleicht einem offenen Grab, ihre Zunge gebrauchen sie doch nur, um zu betrügen. Sprich sie schuldig, o Gott. Sollen sie doch selbst zu Fall kommen durch ihre hinterhältigen Pläne. Verstoße sie, weil sie dir die Treue brechen und sich immer wieder gegen dich auflehnen. Doch Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du stellst sie unter deinen Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Hättest du die Traute, mit Gott so umzugehen? Wie betet man mit Gott? Wie redet man denn mit dem? O Herr, ist das ein frommes Gebet? Darf man so mit Gott reden? Ich finde es gut, dass das Neue und das Alte Testament solche Dinge nicht einfach wegrationalisiert hat, dass die herausgestrichen sind aus der Bibel, so nach der Melodie, so darf man mit Gott nicht umgehen, das geht doch nicht, das schickt sich nicht. Wenn du Probleme hast, dann geh nach Hause und nicht koch vor dich alleine hin, nicht? Aber wenn es dir gut geht, dann kannst du in die Gemeinde kommen oder in die Kirche oder wohin auch immer. Das ist es nicht. O Herr. Und man hat ja bei diesem Gebet aus Psalm 5, das ist ein Psalm Davids, König in Israel, was hat der für Probleme? Man hat ja fast den Eindruck, er könnte jetzt die Leute mit Namen nennen. Es fehlt ja bloß noch der Vorname. Das, was da an Sachen, nicht der König, der alleine auf irgendwie auf weiter Flur steht und rundherum irgendwelche Leute, die ihm ans Leder wollen. Man hört ja fast die Situation, in der König David da steckt. O Herr, aus ihrem Munde, und wenn sie den Mund schon aufmachen, man darf vor Gott seiner Seele Luft machen. Und König David hat nicht sofort seine Königskrone abgenommen bekommen, in dem Moment, wo er so einen Satz sagt. Ruckzuck Königskrone weg. Nein. Aber er hat seiner Seele Luft machen dürfen. Ich warte auf deine Antwort, heißt doch, ich habe deine Antwort immer wieder gehört, aber jetzt im Moment, Herr, ich weiß nicht, sag mir. Er hat Erfahrung mit Gott gemacht und wartet in diesem Moment auf die nächste, die Gott schenken will. Und man findet in diesem Psalm dieses Fenster. Dieses Fenster, wo man heraushört, dass Gott handelt. Denn diejenigen in deiner Nähe, die sind voll Freude. Und wenn man die Geschichte von König David so ein wenig hört, seine Frau Michal hat sich ja geärgert darüber, über die Situation, wo König David voll Freude vor Gott gehüpft ist. Er hat sogar sein obere Anzug verloren dabei und sie hat gesagt, du kannst du doch nicht vor dem Volk herumhüpfen in deiner Freude. Er kennt diese Situation, wo man voll Freude vor Gott ist. Aber jetzt in diesem Moment, in dem, was in der letzten oder in der nächsten Woche passieren wird oder passiert ist oder wie auch immer, da weiß er nicht, Herr, wo soll ich jetzt weitergehen? Und das darf man Gott sagen. Dann ist nicht der sinnvolle Weg, zu Hause zu bleiben, wenn man keine fröhliche Minute hat, sondern gerade dann in solchen Situationen zu Gott kommen und sich vor ihm aussprechen. Herr, lass mich ein offenes Ohr bei dir finden, da in mir drin ist so viel Ärger und Enttäuschung und Frustration. Bin ich denn nur umgeben von Leuten, wenn sie den Mund aufmachen, dann lügen sie mich an. Nur weil sie meinen, dass ich als König keine Ahnung habe und von diesen Dingen nichts verstehe. Klagepsalm. Und in diesem Klagepsalm, das Fenster in Richtung Gott. Wir haben als Ehepaar eine Dame begleitet, eine Frau begleitet in schwierigen Situationen. Und sie ist in solchen Situationen dann immer auf den Deich gegangen, ans Wattenmeer, und hat Gott ihre Sorge und ihre Not zugeschrien. Alles aus ihr rausgeplatzt. Das darf man tun. Und das ist nicht nur etwas, wo man sagt, ja, in Jerusalem haben nicht viele Leute gelebt, also hat er irgendwo hingeschrien, aber heute bin ich so von vielen Leuten umgeben, ich traue mich das nicht. Nein, geh doch an den Ruhrdeich und schrei es Gott ins Angesicht. Warum denn nicht? Und das andere ist doch auch richtig, dass Gott handelt. Und manchmal ist es doch auch eine Wahrheit, die wir erlebt haben, da wo all das aus meinem Herzen heraus ist, dass Gott dann neue Dinge hineinfüllt. Und es in meinem Herzen dann nicht verbittert, herumblubbert und gärt und es muss manchmal raus und Gott gibt mir diese Freiheit. Und ob du jetzt auf den Deich gehst oder in den Wald oder Wirtshaus, Busch oder was auch immer hineingehst und Gott das ins Angesicht hineinschreist: Herr, ich habe dir vertraut und jetzt ist nichts, gescheitert, Beruf verloren. Herr, warum? Grenzerfahrung. Glaube ist auch mit Grenzerfahrung. Wir erleben diese Dinge, Verlust, Trauer. Das ist dem Glaubenden möglich, zu Gott zu kommen. Das ist dem Glaubenden möglich, sein Herz bei ihm auszuschreien. Das ist nicht nur eine psychologische Trickkiste, in die man hineingreift. Es tut natürlich psychologisch, psychisch auch gut, diese Dinge rauszulassen, aber wir haben ja ein Ziel, wir sagen es Gott. Und es ist etwas anderes, als wenn ich das, was ich zu sagen habe, jemandem sage. Wenn jemand zu dir kommt und all das aus seinem Leben dir vor die Füße kotzt: Ich habe doch genügend eigene Probleme, lass mich damit in Ruhe. Wir haben genügend eigene Probleme, wenn wir nicht wüssten, dass wir auch das dann bei Gott abgeben dürfen. Herr, du siehst denjenigen und ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht, aber du bist ein Gott, mit dem ich über Mauern springen kann, und dann bitte ich dich, hilf ihm. Bei dieser Dame war es so, dass dann immer wieder auch in ihrem Verdrängten manche Dinge hochkamen und hochkochten, Sachen, die sie schon längst vergessen hatte. Manchmal hat man auch als Seelsorger den Eindruck, hört das denn nie auf, was solche Menschen erlebt haben, nicht? Zieht das dann solche Leute an? Und da muss man auch als Seelsorger solche Sachen abgeben. Wenn wir nicht wüssten, dass wir das Gott in die Hand geben könnten, dann wäre Seelsorge doch gar nicht denkbar, gar nicht möglich. Und das, was für mich gilt, gilt für dich ganz genauso. Schrei es Gott ins Angesicht hinein, in die Ohren hinein. Denn der letzte Teil des Predigttextes stimmt ja doch auch. Die Erfahrung, die David macht, ist ja tatsächlich seine Erfahrung gewesen. Menschen in deiner Nähe werden gefüllt mit Freude. Und bei ihm war es so, dass seine Frau sich darüber geärgert hat. So kannst du doch nicht rumhüpfen als König. Das macht man nicht. Verlierst ja deine Krone dabei. David kannte diese Situation, was es heißt, von Gott gefüllt zu werden mit Freude. Klagepsalmen. Klagepsalmen sind Vorbild dafür, dass wir Gott alles sagen dürfen, in seiner Gegenwart verändert werden. Und beides stimmt. Dass wir ihm alles sagen dürfen und dass wir verändert werden in seiner Nähe. Klagepsalmen enden immer mit einem kleinen Fenster der Hoffnung. Lest euch das mal durch. Und wenn da auch im Hiob: Ich verfluche den Tag meiner Geburt. Will ich denn wirklich von der Kanzel sagen, so sollt ihr mit Gott umgehen? Das geht doch gar nicht. In der Bibel steht es so. Wenn man so mit Gott umgehen darf, dann fällt sein Thron da oben im Himmel nicht ein bisschen in sich zusammen, wenn wir solche Worte sagen. Seine Herrlichkeit fängt nicht an, dunkel zu werden, wenn es in meinem Leben im Moment dunkel ist. Nachdem vor Gott alles gesagt wurde, unsere Seelen und unser Denken kann neu gefüllt werden, wenn Altes herausgelassen wurde, herausgerufen, herausgeschrien, herausgeweint, herausgeklagt. Das ist biblisch. In den Psalmen kann man es nachlesen. Vor 2.500, 3.000 Jahren. David hat ja vor 3.000 Jahren gelebt. Das ist eine alte Erfahrung, sie gilt bis heute. Das ist nicht nur, weil wir im Neuen Testament Jesus als den auferstandenen Herrn, der mit seiner Gnade uns entgegenkommt, kennengelernt haben. Nein, das ist eine Erfahrung mit Gott, 3.000 Jahre alt. Das gilt bis heute auf jeden Fall. Der nächste Text. Danke, Fenster. Das ist tatsächlich so. Solche Dankefenster öffnen sich. Momente, in denen sich in dunklen Zeiten kleine Dankbarkeiten zeigen, aufleuchten, wo man den Eindruck hat, ach guck mal, stimmt ja, ich kann mich doch erinnern an so eine Situation. Das stimmt, das war mir schon mal passiert. Auch wenn es jetzt in diesem Moment ich weiß nicht, Herr. Vergiss nicht, was gewesen ist. Vergiss es nicht, erinnere dich dran. Manchmal hilft es, so ein kleines Tagebuch zu führen, auf der einen Seite die Fürbitten, auf der anderen Seite Sachen einzutragen, wenn Gott gehandelt hat. So ein, nicht, wenn der Schmerz weg ist. Wie oft haben wir solche und ähnliche Sachen erlebt und man vergisst es ganz schnell. Tagebuch aufschreiben und dann das, was Gott da drauf gemacht hat, wann und wie er gehandelt hat, eintragen und dann sich immer mal wieder in solchen dunklen Zeiten durchlesen und wahrnehmen, dass Gott ja schon so oft gehandelt hat. Ach ja, stimmt, das war ja auch. Es ist dann meine Entscheidung, wenn alles raus ist, wo bleibe ich dann? Wohin öffne ich mich dann? Lass ich mich zurückgehen in eine alte Trauer oder in das Selbstmitleid, oh, was habe ich das schwer, ich bin das größte arme Schwein der Welt und all solche Gedanken. Oder öffne ich mich dann dem, was Gottes Geist in mich hineintut, seine Freude und seine Gegenwart, Dankbarkeit, wahrnehmen, was Gott getan hat. Und für Israel war es ja die Situation, der Ärger mit dem, was sie heute und momentan zu bewältigen hatten. Und die Midianiter sind wiedergekommen, haben die Ernte niedergebrannt und all solche Sachen. Aber sie sind in so eine Situation hineingekommen, weil Gott sie aus Ägypten heraus befreit hat und das Land ihnen geschenkt hat. Die Probleme in dem verheißenen Land haben sie nur deswegen gehabt, weil Gott ihnen dieses verheißene Land gegeben hat. Und da kann man sagen, so wie einige in Israel ja auch, lass uns zurückgehen nach Israel, nach Ägypten, da waren große Fleischtöpfe, da haben wir zwar Sklavenarbeit gemacht und mussten Pyramiden bauen, aber oder dass man den neuen Weg Gott anvertraut. Herr, du hast mich herausgeholt, du wirst mich weiter begleiten. Ich vertraue dir mein Leben an. Dass ich dann meine Seele füttere mit den Verheißungen Gottes, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit den Verheißungen, die in der Bibel steht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er leitet mich auf eine grüne Weide, auf eine, nicht, und all diese Dinge, das durchzulesen. Oder Psalm 16, Gott ist mein Zufluchtsort. Ich kann zu ihm kommen, wenn ich selber nicht mehr weiß, wohin. 2. Korinther 12, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, etwas, was Paulus erlebt hat und immer wieder seinen Gemeinden gesagt hat. Die Korinther haben darüber geklagt, nicht? Du schreibst große Briefe und wenn du kommst, bist du so klein mit Hut. Was kann das für ein Apostel sein? Guck ihn dir an, hat Schmerzen hier und da und er schreibt ja in einem seiner Briefe, ich habe so oft dafür gebetet und Gott hat mir diese Schmerzen nicht genommen. Es ist gut, dass auch solche Erfahrungen in der Bibel stehen, aber eben auch die anderen, dass Gott eingreift, dass er handelt. Die Grundvoraussetzung ist das nächste, dass ich versöhnt mit meinem eigenen Leben bin. Unzufriedenheit erwächst aus einem Lebenskonjunktiv, und zwar, ach hätte ich doch, ach wäre ich doch, ach hätte ich doch geheiratet. Kann man auch umdrehen, ach hätte ich doch nicht geheiratet. Ach hätte ich doch Abitur gemacht und dann studiert. Und man kann auch sagen, ach, hätte ich doch bloß nicht studiert, lieber gleich eine Lehre gemacht. Wenn ich in diesem Lebenskonjunktiv bin und bleibe, dann kann die Dankbarkeit in mein Leben kaum hineinfinden. Wenn ich immer, ach, hätte ich doch, heute habe ich so schlecht, ach, hätte ich doch, versöhnt mit mir und meiner eigenen Biografie, mit meinem eigenen Lebensweg. Und dazu gehört, dass auch meine Fehlentscheidung, ich hätte mir diese Jahre sparen können. Hätte ich Heroin oder Alkohol oder was auch immer nicht angepackt. Wie viele könnten das so sagen? Aber es gibt diesen Reset-Knopf nicht, wo man sich diese Jahre wieder zurückerstatten lässt. Das geht nicht. Aber es gibt den Neuanfang in der Nähe Jesu. Er ist ein gnädiger Gott. Es gibt die Vergebung, dass ich mein Leben in die Hand Gottes hineinlege und von ihm Neues bekomme. Ziel ist es, versöhnt zu leben mit dem eigenen Leben, mit den eigenen Grenzen, mit den eigenen Verlusten, mit den eigenen Fehlentscheidungen, mit den falschen Wegen, die ich gegangen bin. Hier in dem Buch schreiben sie, Gott ist ein Müllkünstler. Mit den zerbrochenen Scherben meines Lebens macht er ein schönes Mosaik. Und wer sich in Israel mal diese schönen Mosaiks in den Synagogen und so mal angeschaut hat oder auch in den Kirchen, das ist schon toll, wenn man so Mosaike legen kann. Aber sie sind tatsächlich meistens aus irgendwelchen Scherben hergestellt. Wenn ich Gott die Scherben meines Lebens in die Hand drücke, macht er daraus ein Mosaik. Vielleicht ein etwas anderes Bild, als wenn ich nicht zerbrochen wäre. Ja, das mag wohl sein. Aber er ist in der Lage, da ein neues Mosaik zu machen, ein neues Bild. Trau ihm das doch zu. Es ist eine Herausforderung zu sagen, ah, wer weiß, was Gott damit macht und Gott ist ein Müllkünstler. Er kann mit meinem zerbrochenen Leben einen Neuanfang machen. Das haben wir bei Jesus gelernt. Kreuz und Auferstehung. Es gibt Situationen in meinem Leben, da ist mir sehr bewusst, dass das, was da passiert oder passiert ist, eigentlich den Tod meiner Person nach sich ziehen würde. Es gibt die Situation, dass man sehr wohl weiß, oh Mann. Und es gibt das, dass Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und all das, was an Tod in meinem Leben, an Zerstörung in meinem Leben geschehen ist oder geschieht, er nimmt und zu neuem Leben führt. Taufe macht das so ein wenig deutlich. Das ist ja ein Symbol dafür. Das heißt, der Täufling wird hineingelegt in das Wassergrab, so schreibt Paulus das im Römerbrief, in das Wassergrab hinein. Wir sterben mit Jesus. Wir geben all das ab, all die Wünsche, die wir haben, all die Karriereprofile, was auch immer wir uns so vornehmen. Und was vielleicht auch gescheitert ist. Wir geben das ab, es stirbt bei ihm. Und wir auferstehen mit Jesus. Die Taufe symbolisiert das. Wir dürfen aus dem Grab herauskommen in das neue Leben, in ein neues Leben mit ihm. Taufe symbolisiert beides. Ich lege alles das, was schiefgelaufen ist in meinem Leben, in seine Hand und empfange ein neues Leben, eben auch aus seiner Hand. Er ist auferstanden. Taufe symbolisiert die Auferstehung Jesu. Wir verherrlichen, wir verkündigen nicht nur den, der für uns gestorben ist, sondern wir bekennen den, der auferstanden ist. Es ist fast dasselbe, aber ein Riesenunterschied. Jesus stirbt für mich. Er bezahlt für mich den Preis. Wer sich ganz bewusst als Christ outet, bekennt das und mit der Taufe allemal. Deswegen haben wir den Eindruck, und wir lesen es auch nicht in der Bibel, dass Taufe keine Kindertaufe ist, Säuglingstaufe. Obwohl wir als Gemeinde eigentlich auch schon Kinder getauft haben, 9- und 10-Jährige. Wenn ein Mensch im frühen Alter ganz bewusst diesen Weg geht und mir als Pastor dann keine Argumente mehr einfallen, und der Junge oder das Mädel wirklich weiß, ja, ich will das und ist 10 Jahre, okay, dann taufen wir auch Kinder. Aber es sind eben Leute, die ganz klar sagen, ich will zu Jesus gehören. Manch einer, der mit 30 oder 40 oder wie auch immer, mit 50 oder 80, ich habe schon 80-Jährige getauft, ach, hätte ich diese Jahre doch schon, ja, manchmal wäre es wirklich gut, wenn man sehr früh den Weg mit Jesus geht, natürlich. Taufe ist ein Bekenntnis. Taufe ist, dass man eingepflanzt wird in eine Gemeinschaft. Deswegen auch ein Taufpate, eine Taufpatin, ein Mensch, wo ich immer mal wieder anrütteln kann, sag mal, ich komme mit dieser Situation nicht klar, sag mir doch, oder ich komme mit dem Wort in der Bibel nicht klar, ich verstehe das nicht, 2000 Jahre alt, wer soll das denn auch verstehen? Man wird mit der Taufe hineingenommen in die Familie Gottes. Und wenn Jesus zu uns sagt, ihr seid meine Brüder, dann sind wir untereinander Brüder und Schwestern. Gott ist unser Vater. Taufe ist das Eingliedern in eine Gemeinschaft vor Ort. Wir wollen miteinander diese Taufe jetzt durchführen. Es wäre schön, wenn uns jetzt im Gebet noch 3 leiten würden. Und dann wollen wir zur Taufe schreiten.